Gepa, liebe Oberbürgermeister, lieber Christian Baldorf, liebe Christine Schneider und auch liebe Dorothea Müller, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen natürlich auch liebe Preisträgerinnen und Preisträger, die Sie heute Abend hier ausgezeichnet werden. Es ist in der Tat für mich eine große Freude, heute Abend hier zu sein. Es ist nicht mein erster Besuch in der Südpfalz, aber es ist der erste hier in Landau in dieser wunderschönen, wieder restaurierten Halle und ein ganz beeindruckendes Bauwerk. Und das hätte ich doch um nichts in der Welt versäumen mögen, mir das heute Abend auch selbst anzuschauen. Und ich will eines an den Anfang auch meiner Rede stellen. Thomas Gebhardt hat es ja eben angesprochen, als wir vor 8 Monaten sozusagen diesen Termin vereinbart haben. Da hat niemand gewusst, in welcher Zeit das stattfindet. Das haben wir beide selbst vor einer Woche noch nicht gewusst, wie die Umstände heute sind. Und es hat deswegen auch im Vorfeld dieser Veranstaltung viele geäußerte Erwartungen gegeben und durchaus auch viele gute Ratschläge. Eine Kulisse mit rund 1000 Besucherinnen und Besuchern doch auch zu nutzen, um über die eigenen Pläne, über die eigenen Ambitionen etwas zu sagen. Und ich will an dieser Stelle heute Abend ganz deutlich sagen, das werde ich nicht tun, weil das aus meiner Sicht ein Zeichen der groben Missachtung der Preisträgerinnen und Preisträger wäre, der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, um die es heute Abend geht und auch gehen sollte. Für Präsentationen, für Kandidaturen gibt es andere Bühnen, die es zu nutzen gilt, aber nicht eine Veranstaltung mit dem Ehrenpunkt im Mittelpunkt. Und deswegen muss ich alle die, die mit dieser Erwartung gekommen sind, heute Abend enttäuschen und hoffe auf Ihr Verständnis. Damit dies gelingen kann, ist es wichtig, emotionale Basis zu haben. Und deswegen kann ich den Appell an alle diejenigen, die bereit sind oder sich überlegen, ob sie als Kandidatinnen und Kandidaten sich für einen Ortsrat, einen Gemeinderat, einen Kreistag zur Verfügung stehen, wirklich nur unterstützen. Denn, und damit sind wir beim eigentlichen Thema des heutigen Abends, so sehr in den Schlagzeilen immer nach dem einen oder dem anderen geschaut wird, so sehr die Beurteilung, ob gute oder schlechte Politik gemacht wird, auch davon abhängt, wie wir das machen, wie Thomas Gebhardt und ich zum Beispiel, die damit auch ihr Geld verdienen, so sehr gehört doch zur Wahrheit, dass die eigentliche Demokratie, dass ein Großteil unseres Systems getragen wird von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern. Und wenn wir vom Ehrenamt reden, dann neigen wir selbst dazu, ganz häufig die politische Ehrenamtsarbeit mal kurz zu vergessen. Und dabei ist das gesamte kommunale Wesen eigentlich nur denkbar eben mit den Männern und Frauen, die bereit sind, in den kommunalen Bürgerschaftsvertretungen auch ihren Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Und gerade in einer Zeit, und ich komme aus einer Region, wo das Land arm ist und die Kommunen arm sind, und gerade in einer Zeit, wo man dann Verantwortung tragen muss in einer Gemeinde, wo es eben nicht nur darum geht, was kann ich noch Neues bauen, was kann ich verteilen, sondern wo viele der Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler nach jeder Sitzung nach Hause kommen oder in der Eckkneipe gestellt werden, weil sie erklären müssen, warum schon wieder ein Antrag abgelehnt worden ist, warum Beiträge erhöht worden sind, warum etwas nicht gemacht werden konnte. In einer solchen Zeit immer wieder Männer und Frauen, Junge und Alte zu finden, die sagen, wir engagieren uns aber trotzdem. Und das, obwohl viele dieser Menschen in der Beurteilung der Politik immer in einen Topf gesteckt werden und an dem gemessen werden, was zum Beispiel in den Landtagen oder im Bundestag an guter oder nicht so guter Politik gemacht wird. Das ist ein Stück weit auch ungerecht mit Blick auf die Leistung der vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in der Kommunalpolitik. Und deswegen meine ganz, ganz herzliche Bitte, machen Sie weiter im ehrenamtlichen Engagement, gerade auf der kommunalen Ebene. Wir brauchen Sie, das ist ganz, ganz wichtig. Und lassen Sie sich nicht entmutigen dafür, dass Sie manchmal die Brücke bekommen, die andere, die wir eigentlich verdient hätten. Auch das wird an einem solchen Abend einmal gesagt.
Auch das, glaube ich, eine lohnende Aufgabe politisch gesehen, wenn wir über die Zukunft reden.
wenn von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern, wenn von kundigen Bürgerinnen und Bürgern Anregungen kommen, Pläne kommen, die vielleicht dem entgegenstehen, was wir uns selbst so politisch ausgedacht und überlegt haben, dass es dann auch häufig schon mal der Fall ist, dass man sagt, naja, muss man das denn so aufgreifen? Und ich glaube, das Engagement, das die Hochachtung für das Ehrenamt, ist eben insbesondere auch eine Frage, dass die Menschen, die sich in diesen Funktionen, in diesen Ämtern engagieren, eben auch wirklich ernst genommen werden. Und zwar nicht nur dann, wenn wir das Gefühl haben, dieses Engagement wird jetzt gebraucht, sondern gerade dann, wenn es vielleicht auch unbequem ist, weil Bürgerinnen und Bürger aus ihrer jeweiligen, auch ehrenamtlichen Funktion andere Sichtweisen mit einbringen. Auch das macht ein lebendiges Gemeinwesen aus und auch dafür sollten wir uns nicht fürchten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Breite, diese Vielfalt des Ehrenamtes, die wird heute Abend sichtbar, wenn man sich die einzelnen Preisträgerinnen und Preisträger anschaut. Was sie genau tun, das wird ja nachher noch dargestellt, dem will ich gar nicht vorgreifen. Aber die Bereiche, in die die Preisträger heute hineinhaben, die möchte ich noch gerne einmal kurz beleuchten. Bei dem einen Preisträger, der heute geehrt wird, geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn etwas passiert? Wenn ein Unfall passiert, ein Unglücksfall, wenn ein Notfall passiert. Wer kümmert sich dann eigentlich nicht nur im klassischen medizinischen Sinn um alle die, die daran beteiligt sind? Die Opfer ganz besonders, aber eben auch die, die zum Beispiel Zeuge eines Unfalls geworden sind. Die, die dort im Einsatz waren. Wer kümmert sich eigentlich um die? Und dass wir heute eine Gruppe auszeichnen, die genau in diesem Feld ansetzt, die sich genau um die Menschen, die dann in einer ganz verwundbaren Situation sind, auch kümmern, das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Zeichen. Denn wir nehmen dieses Unglück, was immer es auch ist, in den Schlagzeilen wahr, aber alle die, die davon nicht persönlich betroffen sind, die werden am nächsten Tag andere Schlagzeilen haben und legen es dann zur Seite. Aber alle die, die in dieses Unglück, in diesen Unfall verwickelt waren, die haben damit noch eine ganz, ganz lange Zeit, manche ihr ganzes Leben zu kämpfen. Und dass es da Menschen gibt, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die sich darum kümmern, das ist nicht nur etwas, von dem man mal sagt, naja, das kann man so machen, wenn alles andere erledigt ist, das ist im Grunde genommen das kleine Sahnehäubchen, wenn für sonst eben alles schon gesorgt ist. Sondern das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, weil, und das ist doch auch unsere Überzeugung, als Christdemokratinnen und Christdemokraten mit unserem Menschenbild abgeleitet von C, weil wir doch wissen, dass der Mensch eben nicht nur ein Körper ist, dass er nicht nur auf materielle Dinge angewiesen ist, sondern dass er auch eine Seele hat und auch diese Seele muss sozusagen behütet sein und die muss man sich kümmern. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die psychosoziale Notfallversorgung heute auch zu ihren Ehren kommt. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn mich die letzte Woche bei Veranstaltungen in Hessen hinterbliebene Opfer vom Breitscheidplatz angesprochen haben, die sagen, sie haben immer noch große bürokratische Schwierigkeiten in der Frage ihrer Entschädigung, dann sage ich, das ist nicht in Ordnung. Wer Opfer eines Unglücks wird, der darf nicht nachher allein gelassen werden mit der Bürokratie, der darf nicht alleine lange um das kämpfen, was ihm zusteht. Auch das ist eine politische Aufgabe, bei der wir entschiedener und besser werden müssen, als wir das bisher sind. Dazu dienen anderen, die es nicht so gut geht, auch entsprechend für die Ernährung mitzusorgen. Aber eben auch Menschen, denen es materiell nicht so gut geht, eine Möglichkeit zu geben, für kein oder ganz geringes Geld eben zusätzlich Essen und Lebensmittel zu erhalten. Das ist, wer schon einmal bei einer Tafel war, der mitgeholfen hat, der weiß das, ein ganz großartiges Engagement, kein einfaches Engagement. Aber, und das ist der Grund, weshalb ich hin und her gerissen bin, es ist eigentlich auch eine Tatsache, die uns, die wir in einem der reichsten Länder der Welt leben, eigentlich nicht ruhen lassen darf und auch beschämen muss, dass es in der Bundesrepublik Deutschland Menschen gibt, die nach wie vor auf Leistungen der Tafel angewiesen sind. Das ist etwas, womit wir als Politikerinnen und Politiker uns auch auseinandersetzen müssen, bei aller Freude über dieses Ehrenamt, aber dass wir immer wieder überlegen müssen, woran liegt das eigentlich, was sind die Ursachen dafür, dass es Menschen gibt und ausweislich der neuesten Statistik in der Europäischen Union sind das in Deutschland 15,5 Millionen Menschen, die entweder nach den statistischen Werten unterhalb der Armutsgrenze oder armutsgefährdet sind oder die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Und das ist etwas, meine sehr geehrten Damen und Herren, das kann uns nicht ruhen lassen, weil darin auch ein Sprengsatz mit beinhaltet wird. Und wenn wir über soziale Ausgrenzung in diesem Zusammenhang reden, über 15,5 Millionen Menschen, dann reden wir nicht mehr über Erwachsene, dann reden wir auch über eine große Zahl von Kindern. Und wir als Christdemokratinnen und Christdemokraten, wir sind überzeugt vom Konzept der Gerechtigkeit, und zwar nicht einer Gerechtigkeit, die am Ende des Tages alle über einen Kamm schert und sagt, es muss für alle gleich sein, aber ich schaue Christian Waldorf an, weil ich weiß, dass er das so sieht wie ich, wir sind überzeugt vom Konzept der Chancengerechtigkeit. Und wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben. Und wir dürfen uns nicht damit abfinden, dass es Kinder gibt, die hier ausgegrenzt sind und die sozusagen schon mit einem Rucksack in diese Welt starten, die es ihnen nachher schwerer machen, das, was ihnen sozusagen auch als Talent mitgegeben worden ist, das wirklich zu nutzen. Und ehrlich gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren,
aber dass wir eben auch verstehen müssen,
dass unsere Interessen immer auch davon abhängen, wie es den Menschen um uns herum geht. Wir wissen das in dieser Region mit Blick auf Europa. Wo könnte man das eigentlich besser nochmal sagen als in einem Landstrich, der auch geprägt ist an die Erinnerungen vom Geist Helmut Kohls. Helmut Kohl hat immer gesagt, deutsches Interesse, nationales Interesse liegt eben auch darin und verwirklicht sich auch darin, dass man es gemeinsam und im Interessensausgleich mit europäischen Nachbarn macht. Und wenn wir in einer Region leben, ich sage das mal mit Blick auf das Saarland, die in der nationalen Betrachtungsweise sowohl von Berlin irgendwie so westliches Tonbandgebiet ist und sicherlich auf der französischen Seite nicht ganz sicher bin, ob alle in Paris wirklich wissen, wo Metz und Nancy liegt und das auch so ein bisschen weg ist, dann kann ich nur sagen, dann haben wir als Grenzregion überschreitend ein gemeinsames Interesse daran, so stark wie möglich zu sein. Und wenn dann einer der Partner auf der französischen Seite mit 25% Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat und wir auf der deutschen Seite einen Schnitt etwas um die 6% haben oder weniger, dann ist es eben nicht nur eine nationale Aufgabe, ob da etwas getan wird oder nicht, dann liegt es auch in unserem saarländischen, in unserem deutschen, in unserem rheinland-pfälzischen Interesse, dass wir dies insgesamt lösen, weil nur so die Region sowohl auf der französischen als auch auf der deutschen Seite stark bleibt. Das ist Europa und nationale Politik in bester Tradition von Helmut Kohl. Und deswegen diese...
liegen kann,
weil das auch eine Überforderung der Stabilität auf diesem Kontinent ist. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen, eine möglichst hohe Mauer rund um Europa zu errichten und alles abzuhalten, was sich irgendwie auf den Weg macht. Ich glaube, das können wir versuchen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich von Erfolg gekrönt sein wird. Oder wir nehmen die Aufgabe an und sagen, wir brauchen eine echte Perspektive in Afrika. Und ehrlich gesagt, mich beschwert es, dass im Moment in Afrika vor allen Dingen China unterwegs ist, auch um sich dort wirtschaftlichen Einfluss und Bodenschätze zu sichern und dort die Hilfe leistet, dass die Vereinigten Staaten unterwegs sind und dass man von Europa vergleichsweise wenig hört. Das kann nicht nur die Aufgabe von Deutschland allein sein, aber es ist die Aufgabe von Europa. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir das verstehen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn andere gesellschaftspolitische Vorstellungen, wenn andere politische Vorstellungen mit diesem Geld auch in Länder transportiert werden, die Vorstellungen, die mit unserer demokratischen Vorstellung von Freiheit nicht zu tun haben, etwa die chinesischen Vorstellungen, wenn das diejenigen sind, die in diesen Ländern Fuß greifen. Und deswegen wird es Zeit, und ich bin da insbesondere Gerd Müller sehr, sehr dankbar, dass er für die CDU und auch die CSU immer wieder deutlich macht, für diese Bundesregierung, Afrika und sich um Afrika zu kümmern, hat nichts mehr mit Almosen und mit Wohltaten zu tun, nach dem Motto, dann schicken wir mal was hin, was wir übrig haben, sondern es hat etwas mit Zukunftssicherung für Europa und für unser Land zu tun. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen den Blick über den europäischen Tellerrand weiten. Wir müssen in Afrika eine aktive Rolle übernehmen und wir müssen das so machen, dass klar ist, das sind keine Almosen, das ist nicht irgendwie ein, wir tätscheln euch ein bisschen die Schulter, geben euch ein bisschen Geld und das ist alles in Ordnung, sondern das ist auch auf Augenhöhe zu sagen, das ist ein Kontinent, in dem sehr viel drinsteckt, nicht nur Bodenschätze, sondern sehr viele junge und kluge Menschen, die sind nicht schlimmer als wir, aber die brauchen die Gelegenheit, dass sie sich ausbilden können, dass sie Wirtschaft aufbauen können. Ich glaube, da können wir einen Beitrag leisten, so wie man uns nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen hat, so sollten wir jetzt auch Afrika helfen. Und wenn diese Initiative, die wir heute auszeichnen, hilft dabei, den Blick zu weiten auf Afrika, dann ist das eine gute Sache und ein gutes Zeichen, dass die CDU hier vor Ort sich dazu entschlossen hat, auch eine solche Initiative vorzubereiten. Zusammenlegen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es erinnert uns daran, Und es muss uns auch mahnen, gerade uns als christliche Demokratinnen und Demokraten, es muss uns erinnern und ermahnen, dass wir, und das ist tief in unserer DNA verankert, dass wir nie diejenigen sein dürfen in Deutschland, die Menschen danach beurteilen, welche Hautfarbe sie haben, welches Geschlecht sie haben, woher sie kommen oder was sie glauben, sondern dass wir die Menschen immer danach beurteilen, was sie tun und wie sie bereit sind, sich in diese Gesellschaft einzubringen. Wenn wir das beraten, dann sind wir dass, egal wie groß die Herausforderungen der Zukunft für uns sein werden, in Deutschland, aber auch hier in unserer Region, auch in unserer Partei, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen, um diese Herausforderungen zu meistern. In diesem Sinne, danke für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals einen herzlichen Glückwunsch an alle, die hier liegen. Vielen Dank.